Heute spreche ich mit Dr. Frank Dressler.
Damit einher geht manchmal die Rötung, aber nicht immer die Rötung. Die Überwärmung ist häufiger als die Rötung. Dann ist die zweite Frage, ist eine Schwellung sichtbar, wenn es eins der peripheren Gelenke ist? Um die Schwellung jetzt zu objektivieren, ist ein gutes altes Maßband sehr hilfreich. Einfach wirklich genau an der gleichen Stelle beide Knie zum Beispiel messen.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu in einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Frank Dressler. Herzlich willkommen, Herr Dressler.
Vielen Dank.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Sie sind Kinderrheumatologe und Sie sind Leiter der Kinderrheumatologischen Ambulanz der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und deswegen sind Sie der ideale Gast, um heute über das Thema Gelenkschmerzen mit mir zu sprechen.
Sehr gerne.
Schmerzen sind ja ein allgegenwärtiges pädiatrisches Thema. Im Kopf tut's weh, im Bauch tut's weh, an den Gelenken tut's weh. Und die Frage ist ja immer, wann wird's denn relevant? Und starten wir mal mit so einem Alltagsthema, was vielleicht bei jedem Kinder- und Jugendarzt mal so aufschlägt. Ein Kind wird vorgestellt, weil es seit 5 Tagen Schmerzen in den Knien hat. Oder in einem Knie hat, das ist nicht rot, das ist nicht geschwollen. Und da fragen wir uns, ist das jetzt ein relevantes Thema oder ist das erstmal noch nichts?
Ich glaube, ich würde erstmal fragen, ist dem irgendwas vorangegangen? Die häufigste Ursache wäre ja ein kleiner Unfall. Vielleicht das Knie verdreht, wenn es ein Fußballspieler ist oder eine Fußballspielerin oder irgendwo gefallen. Meistens bekommt man das aber natürlich auch gleich erzählt, wenn das wirklich so wäre.
Und rot oder nicht rot, macht das einen Unterschied bei 5 Tagen?
Könnte einen Unterschied machen, wenn es rot wäre, weil man dann vielleicht mehr an Inflammation, also Entzündung denken würde. Andererseits muss man, glaube ich, ehrlich sein, die Mehrzahl der Fälle von Schmerzen ist erstmal ohne rotes Knie. Und insofern kann es uns helfen, wenn es vorhanden ist, aber die Abwesenheit sagt uns noch nicht, dass das völlig harmlos sein muss.
Und wann sagt der Kinderrheumatologe denn, das ist jetzt ein chronisches Thema? Also chronisch ist ja gefühlt, für manche Familien sind 2 Wochen Schmerzen ganz furchtbar. Und ab wann ist denn bei Ihnen so, dass Sie sagen würden, naja, jetzt erfüllt es mal die Definition von?
Naja, Chronizität bei Arthritis ist definiert als mindestens 6 Wochen. Und ich würde völlig zustimmen, was dem Einzelnen chronisch vorkommt, ist sehr unterschiedlich. Und der Vorstellungsgrund, dass es seit längerem wehtut, ist ja auch unterschiedlich von Familie zu Familie. Aber 5 Tage ist ja schon lange, wenn man keine klare Erklärung dafür hat. Und dass man dann das Kind mal gründlich anguckt, finde ich schon berechtigt. Oder zumindest die Knie gründlich anguckt.
Okay. Jetzt finden Sie da nicht so richtig klinisch, nicht so richtig viel, vielleicht ein Hauch von Schwellung. Was würden Sie empfehlen? Was kann man tun? Womit kann man sozusagen nichts falsch machen und womit kann man dem Kind ein bisschen helfen?
Also zum Beispiel physikalische Maßnahmen wie Kälte ausprobieren, ob das gut tut, oder wenn Kälte sogar schadet, dann sogar genau das Gegenteil, Wärme. Man kann auch relativ wenig falsch machen mit all den lokalen Therapeutika, die von Retterspitzumschlägen zu Sportsalben oder Diclofenac-Gel reichen können. Da macht man nichts verkehrt und wenn es hilft, ist ja schön. Manchmal helfen ja auch Massagen oder einfach die Zuwendung der Eltern.
Und bei den Salben sind Sie leidenschaftsfrei, Hauptsache es hilft, da Thema evidenzbasierte Medizin?
Ich bin relativ leidenschaftsfrei, also was mich vielleicht noch am meisten stört, ist, dass die Diclofenac-Salbe dann sich akkumuliert und irgendwo im Grundwasser landet und dann die Wildvögel davon sterben, das möchte man ja nicht so gerne. Also vielleicht erstmal was probieren, was Diclofenac-frei ist. Richtig gute Daten, dass das hilft, über die Zuwendung hinaus, gibt es, glaube ich, nicht, muss man ehrlich sein. Ja, und wenn jetzt die Schmerzen stark sind, das Kind wirklich humpeln muss, dann würde ich schon auch über eine systemische Schmerztherapie nachdenken. Und da gibt es ja Daten für kleine Sportverletzungen, dass Ibuprofen, also nicht-steroidale Entzündungshemmer, besser helfen als Paracetamol oder auch als Codein immerhin, um ein ganz schwach wirksames Opiat auch zu nennen.
Wegen der lokal entzündlichen Geschichte?
Ja, ob es allein das ist oder ob es der Schmerz ist, der da besser anspricht, das ist nicht so klar.
Okay. Jetzt ist das Diagnosekriterium Chronizität erfüllt und das Kind hat jetzt seit 8 Wochen Schmerzen in den Knien. Da hat ja jede Spezialität so Dinge, die man dann unbedingt wissen will. Was will denn der Rheumatologe unbedingt wissen?
Na, wir wollen auf jeden Fall wissen, dass das Kind nicht auch noch Fieber hat dabei. Ne, weil eine der echten Notfallindikationen der Kinderrheumatologie wäre eine septische Arthritis. Da würde man nun eigentlich auch erwarten, dass das nicht nach 8 Wochen erst auffällt, sondern schon in den ersten 5 Tagen aufgefallen ist, weil Fieber eben schon zu Beginn da ist und weil die Schmerzen auch richtig stark sind, also ganz schwer auszuhalten. Da können die kaum noch belasten und das ist wirklich ein Notfall.
Könnte man, darf ich da einhaken, könnte man nicht dann nicht umgekehrt sagen, 8 Wochen Arthritis und Schmerzen spricht eher gegen die septische Arthritis?
Unbedingt, ja. Das spricht sehr dagegen, klar. Und wenn es wirklich eine Arthritis ist, dann wiederum hätten wir ja auch die Kriterien erfüllt, wo wir auch an die juvenile idiopathische Arthritis denken müssen, also das kindliche Rheuma. Was wollen wir vorher noch ausgeschlossen haben? Infektiöse Ursachen, die nicht septisch sind, also reaktive Arthritiden kann man bedenken. Borrelienarthritis, Lyme-Arthritis kann man bedenken.
Also reaktive, würden Sie sagen, Streptokokken nach Zustand nach oder was?
Ja, das sind Streptokokken, aber häufiger eigentlich noch nach gastrointestinalen Infekten und nach eventuell seltener in der Kindheit urogenitalen Infekten. Und gastrointestinal sind es die Bakterien wie Salmonellen, Shigellen, Campylobacter, Yersinien, die können das alle machen. Und urogenital am ehesten Chlamydien.
Okay, also das wäre das Thema reaktiver Arthritis. Das denken Sie, wir waren noch bei den Fragen, bei den spezifischen Fragen. Da haben Sie einerseits Fieber genannt. Gibt es noch andere Fragen, die Sie spezifisch stellen?
Ja, wir fragen natürlich, ob man einen Auslöser sich überlegt oder ob man einen gefunden hat. Hautausschläge können interessant sein, die mit den Gelenkschmerzen einhergehen. Da kann man zum Beispiel auch wieder an die Borreliose denken, wenn das in der Vorgeschichte so eine Wanderröte gab. Oder man kann an den Morbus Still denken, wenn es immer wieder so einen lachsfarbenen Ausschlag gibt, der kommt und geht, aber in der Regel dann ja auch mit Fieber mehr kommt. Wenn man den typischen Schmetterlingsausschlag hat, dann kann man natürlich auch an Kollagenosen denken, die nochmal richtig selten sind. Und verschiedenste andere Dinge, die auch mit Hautausschlägen einhergehen, wie familiäres Mittelmeerfieber zum Beispiel.
Okay. Das heißt, Haut muss man tatsächlich ja schon immer wieder mal aktiv fragen, weil die einem das ja nicht spontan bei Gelenkbeschwerden sagen. Fieber ist klar. Wie ist mit so Dingen wie Nachtschweiß, allgemeinen Zustände? Ist das relevant oder erstmal nicht relevant?
Nee, das kann schon relevant sein. Also tatsächlich sind Gelenkbeschwerden ja auch vorstellbar bei bösartigen Erkrankungen. Und natürlich kann auch die Knochentuberkulose, richtig seltene Krankheit in Deutschland, Knochenbeschwerden und gelenknahe Beschwerden machen, auf jeden Fall. Aber gerade die Leukämie oder auch Lymphome können richtig viel Knochenschmerzen machen. Da ist klinisch eigentlich charakteristisch auch wieder, dass das enorm starke Schmerzen sind und man einen relativ blanden Gelenkbefund hat. Also der Fall, den Sie eingangs hatten, 5 Tage und kaum geschwollen, vielleicht ein bisschen geschwollen. Wir sind gar nicht ganz sicher, ob es eine Arthritis ist, aber es tut wirklich unheimlich weh und das Kind will gar nicht mehr belasten. Da wäre auch mein Verdacht etwas höher als bei einem anderen Kind, das auch Schmerzen hat, aber immer noch rumlaufen kann und vielleicht sogar seinen Fußball noch ausübt, obwohl es dann Schmerzen hat. Da wäre mein Verdacht höher, dann zu sagen, jetzt müssen wir mal eine Laboruntersuchung machen.
Okay. Das war jetzt die Anamnese und dann Good Old Fashioned Doctor, wir untersuchen. Was wollen Sie angucken, was gucken Sie speziell an?
Im Grunde schauen wir schon erstmal das ganze Gehirn an, weil wir eben so Dinge wie Hautausschläge suchen oder ne, nachfragen, ob Fieber besteht oder bestand. Manchmal sind dann auch andere Organsysteme relevant für uns. Natürlich die Muskulatur in der Nähe der Gelenke kann relevant sein. Andere Dinge sind vielleicht im ersten Eindruck nicht ganz so wichtig. Also gehen wir mal in Richtung Gelenk. Was interessiert uns da? Erste Frage ist, ist das Gelenk wärmer als zum Beispiel das Gelenk gegenüber? Das würde ja für eine verstärkte Durchblutung sprechen und wäre ein mögliches arthritisches Zeichen. Damit einher geht manchmal die Rötung, aber nicht immer die Rötung. Die Überwärmung ist häufiger als die Rötung. Dann ist die zweite Frage, ist eine Schwellung sichtbar, wenn es eins der peripheren Gelenke ist? Der einzige Ort, wo wir das ja nicht klinisch einfach sehen können, ist die Hüfte, weil das so tief drin liegt. Das heißt, da können wir die Schwellung höchstens im Ultraschall dann gut feststellen. Und um die Schwellung jetzt zu objektivieren, ist ein gutes altes Maßband sehr hilfreich. Einfach wirklich genau an der gleichen Stelle beide Knie zum Beispiel messen. In der Mitte der Kniescheibe nehme ich immer gerne als Ort. Und dann sieht man, ob ein Unterschied da ist. Wenn der 1 oder 2 Millimeter betrifft, dann ist das vielleicht noch nicht relevant. Aber wenn ein 0,5 Zentimeter erreicht wird, das ist auf jeden Fall schon eine Schwellung. Und eine massive Schwellung kann eben viele Zentimeter sein, 3, 4. Dann ist aber wirklich dick das Knie. Dann braucht man auch das Maßband nicht, das sieht man sofort. Ne? Und die Schwellung ist dann ja typischerweise auch gar nicht direkt an der Kniescheibe besonders beeindruckend, sondern in der Regel ja proximal davon, also oberhalb des Knies, weil es nach unten eben noch zunächst nicht gut runterlaufen kann. Nach vorne nicht wegen der Kniescheibe, zur Seite nicht wegen der Seitenbänder. Und nach oben geht es am einfachsten für den Ergus, der sich dann gebildet hat. Also Maßband ist hilfreich. Und dann ist die nächste Frage, ob es eine Bewegungseinschränkung gibt und ob sich dieses Knie genauso gut beugen lässt wie das Gegenüber. Und die meisten Kinder können ja mit der Ferse bis zum Popo, aber die eine relevante Verletzung oder eine echte Entzündung am Knie haben, die schaffen das nicht. Entweder ist die Streckung schon eingeschränkt, ich kann das nicht durchstrecken, das Knie, und oder die Beugung ist eingeschränkt. Und wahrscheinlich ist eben die Beugeeinschränkung noch häufiger als die Streckeinschränkung.
Okay. Und das ist am Knie jetzt irgendwie unmittelbar plausibel. Gilt das für alle Gelenke?
Man kann das in ähnlicher Weise für die meisten anderen Gelenke genauso finden. Also ne, Sprunggelenke kann ich um die beiden Knöchel herum messen. Sogar Zehengelenke kann ich gut messen, auch im Seitenvergleich. Dann fällt ja auch oft auf, sagen wir mal, die dritte Zehe ist dicker als die zweite und die vierte. Dann fällt das ja auch auf, dass es dicker geworden ist. Wenn wir jetzt die Arme betrachten, sind Hände und Finger und Handgelenke und Ellbogen eigentlich auch sehr gut messbar. Schulter ist wieder ein bisschen schwieriger mit dem Ergus feststellen. Man darf dann die Wirbelsäule nicht vergessen. Manche Kinder haben ja tatsächlich selten, aber kommt vor, auch eine isolierte Sacroiliitis zum Beispiel als Gelenkbeschwerde. Obwohl sich kaum Bewegung in dem Gelenk ermöglichen lässt, tut das dann trotzdem sehr weh. Diese tiefsitzenden Rückenschmerzen, die wären dann typisch dafür. Und Kiefergelenke ist dann noch das Gelenk, was vielleicht von vielen Menschen noch am wenigsten gut beachtet wird. Da hilft es, die maximale Mundöffnung anzuschauen und vor allem darauf zu achten, ob der Kiefer sich symmetrisch öffnet oder dann der Unterkiefer abweicht, meistens zu der gesunden Seite.
Also wir haben eine relativ große Rheumatologie auch bei uns im Haus. Das finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn man sagt, mach mal deinen Mund auf und dann geht der Mund erstens nicht weiter auf und zweitens total schief.
Ja.
Weiß man dann schon immer, wo der Hase langläuft.
Genau, also so eine einfache Faustregel, die auch einfach zu testen ist für die Kinder und wo man dann nicht mal sein Maßband braucht, wäre, dass die gesunden Kinder in der Regel 3 von ihren Fingern übereinander in den Mund bekommen, zwischen die Zähne.
Okay. Gibt es aus der Perspektive des erfahrenen Kinderrheumatologen Tipps an die Niedergelassenen oder an die jüngeren Ärztinnen und Ärzte nach dem Motto, das könntet ihr in aller Regel besser machen oder achtet doch mal vermehrt da und darauf? Gibt es Punkte, wo Sie sagen würden, hätte man mal sehen können?
Also wenn tatsächlich Beschwerden schon so viele Wochen bestehen, wie sozusagen im zweiten Fall oder von Ihnen vorgestellt, dann wäre interessant, wenn wir denken, dass eine Arthritis vorliegt, auch an die Augen zu denken. Weil beim kindlichen Rheuma gibt es ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch eine Iridocyklitis, also Regenbogenhautentzündung, geben kann. Und die macht oft zu Anfang überhaupt keine subjektiven Beschwerden. Das Kind hat keine roten Augen, das tut dem nicht weh. Und insofern wäre dann parallel zu einer möglichen Überweisung in die Kinderrheumatologie auch eine Augenarztüberweisung sehr hilfreich. Gerade jetzt in Zeiten, wo Facharzttermine schwer zu bekommen sind, ist das auf jeden Fall was, woran man denken kann. Und wenn wiederum eine Arthritis kommt und geht, wir nennen das dann episodische Arthritis, dann würde ich unbedingt auch eine Borrelien-Serologie für empfehlenswert halten, denn gar nicht so ganz selten findet man positive Serologien und man sucht dann vor allem sehr hochtitrige IgG-Antikörper und viele Banden im Immuno- oder Westernblot. Und das könnte dann auch relativ gut eine Lyme-Arthritis sein.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, weil Borrelien-Serologie wird ja auch gerne mal bei irgendwelchen Symptomen gemacht. Da muss man sich aufpassen, dass man nicht alle möglichen Befindlichkeitsstörungen dann irgendwie auch als Borreliose tituliert. Aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Was ich noch fragen wollte, das hatten Sie vorhin schon gesagt, zyklisch, Stichwort Fieber und zyklisch, ist ein Fieberkalender gut? Oder würden Sie sagen, das ist nur, wenn die aktiv berichten, Fieber ist ein Problem? Oder würden Sie es auch vorher gut finden?
Ja, ich würde es auch vorher gut finden. Also wenn wir an die sogenannten periodischen Fiebersyndrome denken, dann wäre ja typisch, dass es gewisse Zyklen gibt, dass der Patient immer für eine bestimmte Anzahl von Tagen fiebert, dann dabei möglicherweise Gelenkschmerzen hat oder auch andere Symptome wie Hautausschläge, Konjunktivalinjektion, Bauchschmerzen und manchmal natürlich auch Kopfschmerzen. Jedenfalls, das wäre sehr hilfreich, dann zu wissen, in welchem Abstand treten diese Zyklen auf. Sind die wirklich immer ähnlich von der Dauer? Hören die auch auf, wenn ich keine ursächliche Therapie, vermeintlich ursächliche Therapie wie Antibiotika oder Fiebersenker gebe? Das wäre schon sehr hilfreich, doch. Und wenn man jetzt wiederum an den Still denkt, also das Stillsyndrom, dann ist eben typisch, dass man vor allem abendliche Fieberzacken hat. Das von der Fieberkurve her ähnelt das ja der Malaria, dass man immer einmal am Tag richtig eine hohe Fieberzacke hat und auch spontan das Fieber aber dann bis zum Morgen sich wieder gebessert hat. Und das würde uns auch helfen, wenn wir das wüssten. Und das wird auch tatsächlich zum Beispiel in der Klinik dann ja auch geschaut, ob es sich so verhält.
Ja, und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, ist tatsächlich so, dass egal aus welcher Fachrichtung man kommt, das kann man erkennen an der Fieberkurve. Das erkennt man mit gewisser Übung. Auch als Nicht-Rheumatologe. Okay. Für Rheumatologen sind ja, haben Sie vorhin schon gesagt, Facharzttermine sind schwer zu kriegen. Auch Termine an Spezialambulanzen sind schwer zu kriegen. Bis dahin kann und möchte der niedergelassene Kinderarzt ja oft Diagnostik machen, schon mal Dinge im Vorfeld abklären. Und da gibt es sicher Dinge, wo Sie sagen würden, ja, super, würde mich freuen, wenn. Und da gibt es vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen würden, ach, bitte, lasst es, müsst ihr nicht, muss nicht sein. Wie starten Sie doch mal, was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie eine Überweisung kriegen? Wo schlägt Ihr Herz höher, wenn Sie sagen, hey, toll, dass der das gemacht hat?
Also, hängt jetzt wieder davon ab, ob wir von Arthralgien, also nur Gelenkschmerzen reden, oder ob wir wirklich von Arthritis reden. Ich glaube, bei Arthralgien habe ich oft das Gefühl, wird vielleicht schon zu viel Diagnostik gemacht und bei der Arthritis manchmal zu wenig. Wir haben viele Patienten, die haben schon mehrere MRTs ihres Schmerzengelenks gehabt und wenn da keine zielführenden Befunde waren, dann hat man noch Blut abgenommen und dann findet man irgendwas und deswegen muss es dann zum Kinderrheumatologen. Also gerne so grenzwertige antinukleare Antikörper, die man dann gefunden hat und dann denkt man, oh, es muss ja autoimmun sein. Und da wissen wir doch alle, dass eben der beste Labortest eine Spezifität von 95% hat, was ja letztlich bedeutet 5% falsch positive. Und das heißt auch, wenn vorher die Ausgangsfrage gar nicht eng genug umgrenzt war, dann finden wir mehr falsch positive als korrekt positive mit diesem Test.
Okay, aber das können wir vielleicht nochmal mit einem Ausrufezeichen sagen. Bitte bestimmen Sie keine ANAs bei
Gelenkschmerzen, würde ich sagen, genau. Nur reine Gelenkschmerzen wäre kein Grund, ANAs zu bestimmen, würde ich genauso sehen. Und jetzt hängt es von der Intensität der Schmerzen ab. Wenn das, wie gesagt, so unglaublich schwere Schmerzen sind, wo man sagt, meine Güte, das Kind kann nicht mehr laufen, muss dauernd getragen werden und ja, schafft es vielleicht sogar in der Wohnung nicht mehr auf die Toilette alleine. Dann, finde ich, muss mehr sein und dann wäre auch eine Klinikeinweisung aus meiner Sicht gerechtfertigt. Denn das kann man nicht viele Tage so gehen lassen und sollte auch nicht auf einen MRT-Termin in 4 Wochen warten zum Beispiel. Wenn jetzt wirklich eine Arthritis vorliegt, dann ist es auch wieder ein bisschen interessant zu wissen, wie alt ist denn das Kind? Welche Ausgangsbefunde gibt es vielleicht auch aus der Familie oder in der Vorgeschichte? Wenn, wie gesagt, gerade dem Ganzen ein gastrointestinaler Infekt wenige Tage bis Wochen vorher voranging, finde ich jetzt gar nicht so wichtig, diese ganzen Serologien zu machen. Welcher Erreger war es denn nun, der den Durchfall gemacht hat, weil letztlich das therapeutisch keine Konsequenz hat, weil wir die alle nicht antibiotisch behandeln. Und die einzige Ausnahme in dem Feld ist eben die Borrelienarthritis, die ja nicht mit Magen-Darm-Infekt einhergeht. Die kann man antibiotisch behandeln und die wäre auch sinnvoll, antibiotisch zu behandeln. Das heißt, bei episodischer Arthritis, kurze Dauer, geht von selber wieder weg nach einiger Zeit, da wäre eine Borrelien-Serologie sinnvoll. Und die wäre auch sinnvoll schon vorher, bevor die uns erreichen. Und wenn man das Kind nun eh piekt, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Blutbild und ein CRP mitmachen. Und wenn man dran denkt, dass man vielleicht Medikamente ansetzen will, wie nicht-steroidale Entzündungshemmer, wäre es auch gut, mal ein Ausgangskreatinin und eine Ausgangstransaminase zu haben. Einfach um zu wissen, dieses Kind ist eigentlich organgesund und hat jetzt neu ein Problem. Und das müssen wir behandeln. Und möglicherweise, wir wissen es ja zu Beginn nicht länger behandeln, dann wissen wir aber, diese Organe waren vor der Behandlung gesund und dann wissen wir, wie wir im Verlauf agieren müssen.
Okay, das heißt, es ist eher ein schmales Labor und das wäre, wir können es ja nochmal wiederholen, ein Blutbild, Differentialblutbild ist kein Fehler. Wir wollen Leberwert, wir wollen Nierenwert, wir wollen eine Borrelien-Serologie.
Und ein CRP vielleicht.
Und ein CRP, wollen Sie Senkung oder ist Ihnen das wurscht?
Die Senkung ist ja noch so die Domäne der Rheumatologie, muss man klar sagen. Wir machen das bei fast allen Patienten, das ist schon so, aber hilft sie wirklich dem Niedergelassenen wesentlich? Und wenn wir bedenken, wie viel Blut wir dafür brauchen, gerade bei kleinen Kindern, würde ich sagen, die Senkung ist verzichtbar. Ist bei uns auch immer das letzte Röhrchen. Wenn es dafür nicht reicht, dann sind wir nicht so traurig. Also finde ich für den Niedergelassenen im Grunde verzichtbar, ja.
Okay, das heißt, da sind wir eher schmal. Plädoyer gegen ANA, haben Sie vorhin schon gesagt. Und dann klang so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass Sie den Eindruck haben, dass es eher ein bisschen zu viel Labor und auch ein bisschen zu viel Bildgebung gibt. Ist das, habe ich so richtig
würde
gehört?
Würde ich für Arthralgien so sehen, ja. Da gibt es eher wahrscheinlich zu viel Diagnostik und dadurch dann Folgeprobleme, weil man eben vermeintlich positive Befunde bekommt, aber nicht sicher sagen kann, ob die korrekt positiv oder falsch positiv sind. Das würde ich so sehen. Und bei der Arthritis ist es vielleicht manchmal ein bisschen wenig. Da wiederum muss man sagen, werden viele Rheumafaktoren bestimmt. Die sind aber bei Kindern unter 9 Jahren zum Beispiel eigentlich sinnlos, weil eine rheumafaktorpositive Polyarthritis gibt es eigentlich frühestens, wenn die Kinder 9 Jahre alt sind.
Okay, aber das lassen wir uns da auch nochmal ein Ausrufezeichen hintermachen. Rheumafaktor bei Kindern unter 9 sein
wir bleiben lassen. Und das gilt auch für die CCP-Antikörper. Die muss man dann auch nicht machen. Weil auch bei denen, auch wenn die ja spezifisch höher sind als Rheumafaktoren, auch bei denen gibt es falsch positive.
Und Bildgebung würde man, klar, wenn es ein Trauma gibt, dann schickt man jemanden zum Röntgen. Aber nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, so richtig traurig sind sie nicht, wenn es keine Bildgebung im Vorfeld gab, oder?
Genau, im Grunde nicht. Im Grunde nicht. Also wenn jemand selber gelernt hat, Gelenke zu schallen, Ultraschall zu machen, das ist enorm hilfreich und kaum belastend für die Patienten. Und da kann man richtig gute Aussagen draus kriegen. Aber man muss ja auch zugeben, dass selbst wenn man gut Bäuche schallen kann, dann muss man nicht unbedingt gut Gelenke schallen können. Also insofern, wir wollen das dann auch gerne versuchen, bei uns anzubieten, wenn möglich, genau.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich wie jeder Spezialist so eine bestimmte Kategorisierung von den Patienten mit Arthritis im Kopf, wenn da ein Patient auf Sie zukommt. Da gibt es also klassische Konstellationen, ich sage jetzt mal der Laie in mir, das kleine Mädchen mit 3 Gelenken. Und so lassen Sie uns da ein bisschen teilhaben an dem Schema, was Sie da so im Kopf haben.
Genau, also die häufigste Unterform des kindlichen Rheumas ist ja die Oligoarthritis und die frühkindliche Oligoarthritis. Das heißt, Erkrankungsbeginn in der Regel zwischen 1 und 6 Jahren. enorme Mädchenwendigkeit von circa 8 Mädchen auf einen Jungen. Und also die kleinen Mädchen mit dem dicken Knie. Am allerhäufigsten ist nur ein einziges Gelenk und am allerhäufigsten ist es ein Kniegelenk. So richtig wissen wir ja nicht, warum das ist. Ich finde das auch total interessant. Warum nur das rechte Knie oder nur das linke Knie? Da gibt es jetzt keine klare Bevorzugung der Seiten, aber in aller Regel ist nur ein Knie. Und da denken wir natürlich gerne, das könnte eine Oligoarthritis sein, selbst wenn der Verlauf noch nicht 6 Wochen ist. Und diese Kinder würden wir auch frühzeitig zum Augenarzt schicken, weil die ein sehr hohes Risiko haben auf diese Iridozyklitis, die keine großen Symptome macht. Bei den Kindern ist dann tatsächlich plötzlich doch der antinukleare Antikörper relevant, weil wenn die auch noch positiv sind für antinukleare Antikörper, haben die nochmal ein höheres Risiko als die negativen Kinder.
Risiko für eine Iridozyklitis.
Genau, für die Iridozyklitis, genau. Genauso hohes Risiko für die Iridozyklitis haben aber auch die Kinder mit einer Psoriasis-Arthritis oder die mit einer polyartikulären Arthritis, die bei den kleinen Kindern ja immer seronegativ ist, also Rheumafaktor negativ ist. Das heißt, die Gruppe der unter 6-Jährigen mit positiven antinuklearen Antikörpern, die haben das allerhöchste Iridozyklitis-Risiko und die schicken wir in den ersten 4 Krankheitsjahren alle 3 Monate zum Augenarzt, was dann vielfach sogar für die augenärztlichen Kollegen schwer zu verstehen ist, obwohl es ganz klare Leitlinien gibt der Uveitis-Experten in Deutschland, die genau das fordern, alle 3 Monate hin, weil sich die Uveitis und Iridozyklitis, das wird ja im Grunde gleich verwendet, dieser Begriff oder diese Begriffe, weil die sich eben oft auch erst im 2., 3., 4. Krankheitsjahr manifestiert. Also das ist so ein klares Schema, das kleine Mädchen mit dem dicken Knie, das aber selten auch ein kleiner Junge sein kann.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unser neues Präparat DeWitt Soft Weichgummis aufmerksam machen. Vitamin D-Gabe ist im ersten Lebensjahr essentiell. Seit 2024 empfiehlt die American Endocrine Society eine empirische Vitamin D-Supplementation bis zum 18. Lebensjahr. Dies kann bei Kindern und Jugendlichen Rachitis vorbeugen und möglicherweise das Risiko für Atemwegsinfekte senken. DeWitt Soft Weichgummis bieten eine einfache, sichere Möglichkeit für die Supplementation. Ein Weichgummi enthält 800 internationale Einheiten Vitamin D3, entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei fehlender endogener Synthese. Geeignet sind die Weichgummis für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Der angenehme Orangengeschmack sorgt für eine hohe Compliance. DeWitt Soft Weichgummis sind zuckerfrei, vegetarisch und mit kindersicherem Verschluss ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von den DeWitt Soft Weichgummis und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infectopharm und Pedia.
Dann haben wir wahrscheinlich als zweithäufigste Gruppe die Älteren und hier jetzt ein paar mehr Jungs als Mädchen ab 8 Jahre, die häufig HLA-B27 positiv sind und die meistens eine asymmetrische Oligoarthritis, also tatsächlich 1 bis 4 Gelenke der Beine haben. Da sind so gut wie nie die oberen Extremitäten betroffen. Von denen hat dann wiederum ein kleinerer Prozentsatz auch eine axiale, also Wirbelsäulenbeteiligung. Und da wiederum wäre am häufigsten die Iliosakralgelenksbeteiligung. Das ist so eine zweite relativ große Gruppe. Die haben dann zusätzlich auch noch häufig Sehnenansatzbeschwerden, das, was der Fachmann Enthesitis nennt. Und deswegen heißt diese Unterform des kindlichen Rheumas ja Enthesitis-assoziierte Unterform. Das ist so die zweite Form, wo so ein gewisser Rorschach da ist. Der 10-jährige Junge, der kommt mit einer schmerzenden Achillessehne und vielleicht auch einem geschwollenen Knöchel oder geschwollenen Knie. Das wäre was. Dann natürlich, bevor wir das völlig vergessen, wahrscheinlich die häufigste Arthritisform im Kindesalter ist ja der sogenannte Hüftschnupfen, Coxitis fugax. Und was ist denn da nun charakteristisch? Natürlich die Coxitis, also die Hüftentzündung. Das heißt, die Schmerzen beim Auftreten auf dem Bein, insbesondere die Rotationseinschränkung, wenn man das Gelenk untersucht, das ist viel früher als die Beugeeinschränkung oder die Abspreizeinschränkung. Aber das Knie oder besser gesagt den Fuß drehen bei gebeugtem Knie, das mögen die gar nicht mehr gerne. Und da wiederum müssen aber die Beschwerden innerhalb einer Woche wieder völlig weg sein, damit es wirklich Fugax, also flüchtig ist.
Okay, können wir auch noch kurz eine Klammer aufmachen? Also eine Coccidis Fugax, die länger als eine Woche dauert, ist keine mehr.
Ist offiziell keine mehr. Es gibt sicherlich einzelne Kinder, die das 8, 9, 10 Tage haben und wo es dann wieder weg ist und wo man von einer prolongierten vielleicht Fugax reden kann. Aber es darf nicht länger als 2 Wochen dauern. Also dann ist das schon auch ein Hinweis auf eine mögliche ernster zu nehmende Arthritis und sollte auch eine frühzeitige Überweisung nach sich ziehen, weil wiederum das Hüftgelenk so als erstes Gelenk für eine chronische Arthritis ist selten und ist eher was, wo wir uns auch ein bisschen mehr Gedanken machen. Ältere Kinder, gerade postpubertär, da wird es jetzt auch bei der Polyarthritis, die ja durchaus auch bei den kleinen Kindern auftreten kann. Und wie war das noch definiert? In den ersten 6 Krankheitsmonaten mehr als 4, also 5 und mehr betroffene Gelenke. Dann habe ich eine polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis. Bei den kleinen Kindern unter 8, alle seronegativ. Ab 9 Jahre und insbesondere dann postpubertär, so die Teenager. Da wird es dann interessant, sind die wirklich seronegativ oder haben die Rheumafaktoren und CCP-Antikörper? Wenn ich also eine Jugendliche habe und die hat eine Fingergelenksbeteiligung, wo ich ja relativ schnell auf viele Gelenke kommen kann und möglicherweise auch große Gelenke auch betroffen, da, wenn der Hausarzt Blut abnimmt oder der Kinderarzt, dann würde ich bei dieser Gruppe auch wirklich Rheumafaktoren und CCP-Antikörper für sinnvoll halten. Aber die haben eben wirklich eine Arthritis und nicht nur Schmerzen in den Fingern.
Und sind älter als 9.
Und sind eben älter als 9 auf jeden Fall, genau.
Okay. Dann lassen Sie uns kurz nochmal die Borrelienklammer aufmachen. Da haben wir vorhin gesagt, wollten wir einmal nochmal kurz drüber reden. Borrelien ist häufig. Wie häufig ist Borrelien? Oder sind Borrelien?
Na, Borrelien, also wir haben selber mal untersucht in unserem Krankheitsgut und da muss man sagen, von den Patienten mit Arthritis waren es nur 5%. Also es ist nicht die Mehrzahl der Kinder mit Arthritis, aber immerhin 5%. Und von denen, wo wir eine infektiöse Ursache festmachen konnten, wo ja dann die Streptokokken, wo die anderen reaktiven Arthritiden mit dazugehören, da waren es immerhin die häufigsten, muss man schon sagen. Hat sich vielleicht ein klein bisschen was verändert im Sinne von wird seltener, weil man immer mehr die Wanderröte erkennt, selbst wenn sie mal ein bisschen atypisch aussieht. Aber es ist eben nicht zu vernachlässigen. Man muss sagen, die Borrelienarthritis, fast immer ist ein Knie beteiligt. Wenn ich ein Kind habe, was keine Kniegelenkarthritis, sondern irgendwo anders hat, ist die Borrelienarthritis gleich schon mal unwahrscheinlicher. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher.
Und sie da meistens mordsmäßig dick, oder? Hat man so das Gefühl, diese Borrelienknie, die sind immer so riesen dicke Knie.
Und das ist eben also in der Klinik, was ganz charakteristisch wäre, aber sind ja natürlich nicht alle ganz charakteristisch, ist eben diese flüchtige Gelenkschwellung zunächst, die episodische Arthritis, die relativ starke Schwellung und dafür verhältnismäßig schmerzarme Schwellung. Genau. Das wäre so der Klassiker.
Und der Klassiker zur Laborbestätigung der Borreliose wäre was?
Dass man nicht nur einen Screening-Test macht gegen Borrelien. Inzwischen machen fast alle, aber eben doch nicht ganz alle Labore, eben nicht nur einen Screening-Test, der meistens ein enzymbasierter Test ist, entweder EIA, Enzym-Immunoassay oder ELISA genannt, sondern dass man auch einen Bestätigungstest macht. Die Screening-Teste sind eben doch nicht selten falsch positiv und das liegt an Kreuzreaktionen mit anderen Bakterien, aber sogar mit manchen Viren, also zum Beispiel das Borrelienflagellin, wie sich die Borrelie weiter bewegt durch die Wirte, das ist sehr hoch konserviert mit vielen anderen Bakterien und wenn man eine alleinige Flagellin-Antwort hat, dann kann man positive Screening-Teste haben, aber hat dann hinterher einen negativen Immunoblot. Und meistens wird eben zum Bestätigungstest so ein Immunoblot gemacht, wo man dann differenziert, wie viele Banden hat der Patient. Man hat immer eine breitere IgG-Antwort, wenn man ein volles Spektrum an Immunantwort hat. Und die IgM-Antwort ist ja häufig passagier, aber eben nicht immer passagier. Bei der Lyme-Arthritis gibt es durchaus auch Patienten, die sind hochpositiv für IgG, haben aber immer noch IgM-Antikörper, was bei dem Erreger wahrscheinlich daran liegt, dass der immer wieder seine Oberflächenantigene ein bisschen wechseln kann und dann immer wieder neue Antworten stimuliert werden.
Aber nur mal dazwischen, reines IgM ohne IgG ist keine Borrelienarthritis.
Keine Borrelienarthritis, nee. Das würde nur für eine Frühinfektion fraglich sprechen. Und dann muss man auch wieder gucken, ist das eine einzige Bande, ist das vielleicht diese 41er Flagellinbande, die eben auch beim IgM noch am häufigsten falsch positiv ist. Mononukleose macht gerne ein falsch positives Borrelien-IgM zum Beispiel und auch dann am liebsten diese 41er Bande. Aber reines IgM ist ganz untypisch für den Lyme-Arthritis, weil das ja eine Spätmanifestation ist. Tritt ja wirklich erst viele Monate oder sogar wenige Jahre nach dem Zeckenstich auf. Also erwarten wir richtig hochpositive IgG-Antworten plus ganz viele Banden im Immunoblot. Wenn ich da nur ein oder zwei Banden sehe, das ist auch nicht typisch für eine Lyme-Arthritis.
Okay. Wollen wir kurz was zu Borrelien-Serologie und unspezifische Symptome sagen? Wann möchten Sie keine Borrelien-Serologie sehen?
Ja, im Grunde nicht bei allen Gelenkschmerzen, im Grunde nicht bei allen Kopfschmerzen. Das macht wenig Sinn, weil auch die beste Borrelien-Serologie hat maximal eine Spezifität von 95%. Und das heißt, Sie haben 5% falsch positive. Wenn Ihre Ausgangswahrscheinlichkeit auf eine Borreliose unter 5% liegt, dann werden Sie deutlich mehr falsch positive als korrekt positive daraus fischen. Und deswegen völlig sozusagen jeden, der durch die Tür kommt, mit einer Borrelien-Serologie zu versehen, macht wenig Sinn. Und noch abstruser wird es, wenn man dann alle möglichen Tests hinterher schiebt, nach dem Motto, es sei doch eine seronegative Borreliose, dann kann man irgendwelche Lymphozytenstimulationstests machen, Urin-Antigen-Tests machen. Und wenn man nur genügend Tests macht, findet man auch irgendeinen, der positiv ist. Und das ist aber nicht, weil der wirklich eine Borreliose hat, sondern weil die Tests nicht gut genug sind.
Okay. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man auch die Kinder vor Überdiagnostik und sinnfreier Diagnostik bewahrt. Okay. Kurz Behandlung Borreliose?
Borreliose wäre natürlich antibiotische Behandlung, muss man bei der Lyme-Arthritis lange machen, wird, wenn oral, 4 Wochen empfohlen. Und bei den Kindern unter 9 Jahren würden wir Amoxicillin favorisieren oder wenn es wirklich eine Penicillinallergie gibt, ein Cephalosporin. Und nur für diejenigen, die wirklich komplett gegen Beta-Lactam-Antibiotika allergisch sind, würden wir ein Makrolid empfehlen. Und dann nicht so gerne Erythromycin, weil das in Studien nicht so wirksam war wie zum Beispiel Clarithromycin oder Azithromycin. Und bei den älteren Patienten hat sich Doxycyclin sehr bewährt. Wenn die älter sind als 9, kann man gut Doxycyclin geben. Und man sagt 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und sobald die 50 Kilo wiegen, eben dann 200 Milligramm. Das ist eine gute Behandlung. Meistens geht die Arthritis noch unter der antibiotischen Therapie weg, aber es kann auch ein bisschen länger dauern. Also man sagt immer klassisch, innerhalb von 3 Monaten nach Beginn der Therapie sollte eigentlich die Arthritis verschwunden sein.
Nochmal 4 Wochen.
4 Wochen wird oral behandelt. Alternative wäre 14 Tage intravenös. Da wird meistens Ceftriaxon verwendet, weil man es nur einmal am Tag geben muss. Hat nie eine Studie gegeben, ob IV besser ist als oral. Man weiß nur, dass es teurer ist als oral. Und von daher, und da die meisten natürlich lieber nicht ins Krankenhaus wollen oder jeden Tag zu ihrem Hausarzt für die Infusion, ist für die meisten Familien oral günstiger. Man muss sich aber klar machen, bei einer Amoxicillintherapie 28 Tage sind sie bei 72 Gaben. Und das muss man auch mal erst in sein Kind hineinbekommen. Und der große Vorteil der 14 Tage Ceftriaxon ist halt, da weiß man, der Patient hat es gekriegt.
Okay. Und dann haben Sie vorhin schon gesagt, manchmal geht die Arthritis aber länger, als die Therapie gedauert hat. Trotzdem muss man ja manchmal nochmal behandeln, oder?
Ja, das machen wir. Genau, das tun wir. Also wenn die Arthritis entweder nicht weggeht nach 3 Monaten oder wenn sie weggegangen ist, aber nach wenigen Monaten wiederkommt, dann würden wir eine zweite antibiotische Therapie empfehlen. Und da kann man tatsächlich genau das gleiche Medikament nochmal geben, was man schon mal gegeben hat. Manche Kollegen wechseln dann auf die intravenöse Route, um eben vermeintlich damit eine bessere Wirksamkeit zu haben. Ist aber nie gezeigt worden, dass das wirklich so ist.
Aber man weiß, dass drin ist.
Das ist wahr. Das ist wahr. Also wenn man Zweifel hat, was eben die Gabe angeht, aus welchen Gründen auch immer, oder auch die Eltern sagen, wir kriegen es einfach nicht rein ins Kind, das gibt es ja immer wieder, dann wäre das ein guter Weg. Und wenn wirklich die Arthritis persistiert, würden wir ja parallel dazu auch einen nicht-steroidalen Entzündungshemmer geben und gegebenenfalls auch Physiotherapie empfehlen. Das muss man ja auch sagen, damit die Beweglichkeit möglichst erhalten bleibt. Aber wenn man zweimal antibiotisch behandelt hat und genügend hoch und genügend lange, dann raten wir nicht zur dritten, vierten, fünften Behandlung oder Intervalltherapien und Dauertherapien, sondern dann behandeln wir das wie kindliches Rheuma.
Aber das ist das gute Stichwort, nicht-steroidale antientzündliche Medikamente. Wir behandeln wie kindliches Rheuma. Wie behandeln Sie denn kindliches Rheuma?
Also wir lieben in Hannover auf jeden Fall Naproxen und ich glaube auch weltweit ist Naproxen das häufigste bei Kindern und Jugendlichen eingesetzte nicht steroidale entzündungshemmende Medikament für Rheuma. Natürlich nicht für Fieber, da ist Ibuprofen vorne. Warum denn Naproxen? Erstens, genau wie Ibuprofen ist das auch als Saft verfügbar. Das heißt, wenn wir an die kleinen Mädchen denken, die wollen keine Pillen schlucken, die Pillen sind auch enthalten auch viel zu viel. Saft ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Dann hat Naproxen den Vorteil, Sie müssen es nur zweimal am Tag geben. Das heißt, für Kindergarten- und Schulkinder keine Mittagsgabe. Großer Vorteil gegenüber Ibuprofen. Dann haben wir den Eindruck, dass es auch ein bisschen besser hilft als Ibuprofen. Da ist sicherlich nicht bei jedem Patienten das gleich. Und tatsächlich gibt es Patienten, die auch bei Wechsel der nicht-steroidalen Entzündungshemmer bei dem zweiten oder dritten plötzlich doch mal eine bessere Wirkung haben. Aber durch die Bank eigentlich Naproxen sehr gut wirksam. Und letztlich auch noch ein wichtiges Argument, wenn man Langzeit denkt, Studien auch aus dann dem Erwachsenenalter beziehungsweise Langzeit-Nachverfolgungsstudien zeigen, dass Naproxen eins der nicht-steroidalen entzündungshemmenden Medikamente ist, die kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko für den Patienten auf lange Sicht bedeuten. Für die Patienten, die das dann wirklich viele Jahre einnehmen. Das ist ja heute nicht mehr so häufig, aber gegeben tut es das doch immer noch.
Wenn mir das nicht hilft, gibt es Cortison?
Nee, Cortison gibt es eigentlich kaum noch. Cortison gibt es kaum noch. Wenn es sich um eine Mon- oder Oligoarthritis handelt, also wenig betroffene Gelenke, dann überlegen wir relativ früh, ich würde sagen spätestens 3 Monate nach Behandlungsbeginn, ob wir nicht eine intraartikuläre Steroidinjektion, also doch Cortison, aber eben nicht systemisch, sondern in das betroffene Gelenk hineingeben. Das ist auch hochwirksam, dann nimmt man so kristalline Cortisonpräparate, Triamcinolon, am liebsten Hexacetonid, das ist aber nicht ganz einfach zu besorgen im Moment. Die Firma, die es herstellt, hat da Schwierigkeiten. Triamcinolon, Acetonid, etwas weniger wirksam, aber auch eine gute Alternative. Ja, also lokal wird Cortison angewendet und genauso wird es auch zum Beispiel bei der Regenbogenhautentzündung in Augentropfen angewendet. Systemisch versuchen wir es weitgehend zu vermeiden. Auch da gibt es ein paar Ausnahmen. Wir setzen es manchmal ein, wenn ein Kind neu eine Polyarthritis hat und wirklich schwer beeinträchtigt ist. Dann nehmen wir die auch gerne mal stationär auf und geben so einen 3-tägigen Methylprednisolonpuls, weil wir damit sehr schnell eine deutliche Besserung erreichen. Der Patient und die Familie merkt, jawohl, das ist richtig ein großer Unterschied. Andererseits, polyartikuläre Arthritis würden wir eben nicht nur mit nicht-steroidalen Entzündungshemmern behandeln, sondern neben denen würden wir auf jeden Fall auch eine Therapie mit einem Disease-Modifying Agent, wie es so schön neudeutsch heißt, also Basistherapeutikum beginnen. Und da hat sich auch bei Kindern und Jugendlichen Methotrexat als Mittel der ersten Wahl bewährt. Das heißt, wenn wir neu eine Polyarthritis feststellen oder zugewiesen bekommen, dann würden wir mit Methotrexat starten und auch gleich beim ersten Besuch starten, wenn es dem Patienten noch relativ gut geht, auch ambulant. Und wenn es dem aber schlecht geht, dann eventuell auch stationär mit so einem Methylprednisolonpuls. Weil wir dann aber wissen, Methotrexat braucht eine ganze Weile, bis es die volle Wirkung hat. Es wird ja nur einmal die Woche gegeben bei den rheumatologischen Indikationen. Deswegen setzen wir dann manchmal überbrückend niedrig dosiertes orales Steroid ein, damit doch eine rasche Wirkung auch für den Patienten eintritt. Und was es wäre niedrig dosiert, wir versuchen unter 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu bleiben oder idealerweise noch einen kleinen Hauch darunter, also 0,15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil man annimmt, dass das ungefähr die Cushing-Schwelle darstellt.
Okay. Und wenn Methotrexat nicht hilft, haben Sie mittlerweile wie bei vielen Erkrankungen jetzt eine neue Batterie von neuen Biologika.
Genau, also das hat wirklich auch die Therapie des kindlichen Rheumas revolutioniert, kann man wirklich so sagen. Man muss ja sagen, bis ins letzte Jahrtausend hinein hatten wir einzelne schwer verlaufende Fälle von Polyarthritis oder systemischer Arthritis, die wirklich so einen destruierenden Gelenkverlauf hatten und die noch im Kindes- und Jugendalter einen Gelenkersatz brauchten oder Patienten, die aufgrund der Schwere ihrer Arthritis im Rollstuhl landeten. Das haben wir nicht mehr, seit wir diese neuen Therapeutika haben. Und die Ära hat ja im Jahr 2000 für uns als Rheumatologen begonnen. Da wurde Etanercept, also der erste Biologikum, das zugelassen ist für kindliches Rheuma, eben tatsächlich zugelassen von der europäischen und der amerikanischen Zulassungsbehörde. Interessanterweise wirklich zeitgleich mit Erwachsenenrheuma. Das war mal ein Medikament, was für beide gleichzeitig zugelassen wurde. Und wir haben inzwischen 3 verschiedene TNF-Alpha-Blocker, die in der rheumatologischen Indikation zugelassen sind. Wir haben für Patienten mit Morbus Still 2 verschiedene Interleukin-1-Blocker. Wir haben für juvenile idiopathische Arthritis nicht nur Still, aber auch Still Interleukin-6-Blocker einen, der zugelassen ist für Kinder und Jugendliche. Wir haben, wenn ein erstes Biologikum versagt hat, Abatacept als Co-Stimulationsblocker der Interaktion zwischen B- und T-Zellen. Und wir haben noch relativ neu, aber eben auch sehr wirksam für Psoriasis-Arthritis den Interleukin-17-Blocker Secukinumab. Und wiederum ganz neu, alle diese Biologika muss man spritzen, sind ja sehr komplexe Moleküle, die bei der Magenpassage einfach kaputt gehen würden und die der Körper auch gar nicht aufnehmen kann, so groß wie sie sind, wenn man es nur schluckt. Also muss man die subkutan applizieren allesamt. Aber wir haben seit 2021 auch das erste orale Therapeutikum, was ähnlich gut wirkt wie Biologika. Und das sind die beiden bislang zugelassenen Januskinase-Inhibitoren. Das ist Tofacitinib und Baricitinib. Und das ist für manche kleinen Kinder mit einer Spritzenphobie eine Alternative. Bedeutet aber, dass die Eltern mindestens einmal am Tag und bei dem einen Präparat auch zweimal am Tag dieses Medikament ganz regelmäßig geben müssen. Und das kann natürlich bei kleinen Kindern auch schwierig sein. Während diese subkutanen Spritzen ja so Abstände haben von wöchentlich bis alle 4 Wochen.
Also da ist tatsächlich ja auch bei den Rheumatologen genauso wie bei uns Gastroenterologen ja eine neue Ära entstanden. Also das war früher ja wirklich schrecklich, außer Cortison und 1-2 Medikamenten hatten wir da praktisch nichts. Und das war in der Rheumatologie oder ist es genauso? Das ist ja schon wirklich eine unfassbare Entwicklung für die Kinder. Für die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte ist immer wichtig, worauf ich denn da achten muss. Da muss ich jetzt niemand einarbeiten in die Details dieser Medikamente. Aber es gibt ja so ein paar Grundprinzipien. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage, was darf ich denn impfen, was soll ich denn impfen, was darf ich nicht impfen? Und die zweite Geschichte ist, was mache ich denn, wenn die irgendwie Fieber haben, eine Infektion haben oder so?
Also wir, die wir das indizieren sollten, bevor wir es indizieren, ausschließen, dass eine latente Tuberkulose vorliegt. Das tun wir auch bei allen Patienten. Das muss also der Niedergelassene sich nicht drum kümmern. Und wir raten dem Patienten, dass wenn sie an dem Tag, wo eigentlich das Biologikum gespritzt werden soll, fiebern, dass sie dann diese Gabe verschieben sollen, bis das Fieber vorbei ist. Also nicht in Fieber hineinspritzen. Dann die Frage der Impfung. Gegen Totimpfungen spricht gar nichts unter Biologika. Man kann höchstens befürchten, dass aufgrund der Immunsuppression die Impfung nicht so gut anspricht wie bei jemandem, der das nicht einnehmen muss. Und was die Lebendimpfungen angeht, waren wir lange sehr, sehr zurückhaltend und haben gesagt, lieber möglichst nicht und lieber impfen, bevor man das Biologikum ansetzt. Das heißt, ja, wenn man die Zeit noch hat, dann soll man ruhig auch vorher den Impfzyklus komplettieren. Andererseits, wenn der Patient schwer krank ist und seine Polyarthritis hat und jetzt der nächste Schritt ansteht, dann würde ich nicht warten, bis die Impfantwort auf Masern, Mumps, Röteln da ist. Und die meisten Daten zu dem Thema Impfung mit Lebendimpfstoffen unter Biologikatherapie haben unsere holländischen Kollegen gesammelt. Und die haben eigentlich in ihrer Erfahrung bei auch 3-stelligen Patientenzahlen keine negativen Nebenwirkungen gesehen. Man hat natürlich immer ein bisschen Respekt davor, dass man vielleicht eine abgeschwächte Variante der Erkrankung produzieren könnte, wenn man da unter Immunsuppression impft. Und umgekehrt, wenn die Kinder nicht geschützt sind und kriegen die Wildinfektion, ist das tatsächlich noch gefährlicher als die Impfung ist. Muss man also ein bisschen individuell abwägen. Und wie ich ja auch noch gelernt habe, gibt es zwar in den ganz einfachen STIKO-Empfehlungen nichts Exaktes zu dem Thema, aber es gibt eben doch auch zumindest Überlegungen der STIKO-Kollegen zu dem Thema Impfung unter Immunsuppression. Und das kann man sich ja auch nochmal nachlesen.
Okay. Jetzt haben wir über die klassische leitliniengerechte Therapie gesprochen. Eltern haben ja häufig den Wunsch, nicht schulmedizinisch basierte Ansätze noch zu verfolgen und fragen ja häufig auch noch, kann ich nicht eine antientzündliche Diät machen? Kurze Stichworte vielleicht dazu noch.
Ja, das ist natürlich ein Klassiker und das haben wir genauso wie andere Fachdisziplinen mit chronischen Erkrankungen. Bislang wissen wir über die Ernährung im Grunde immer noch viel zu wenig. Wir vermuten ja wahrscheinlich, und Sie wissen da mehr als ich, dass das Mikrobiom möglicherweise besonders wichtig ist für den Patienten. Und wenn ich günstige Keime im Darm habe, kann das meine Erkrankung positiv beeinflussen. Und wenn ich ungünstige Keime habe, kann es das negativ beeinflussen. Es scheint aber auch so zu sein, dass es gar nicht die eine Ernährung für alle gibt, die bei jedem auf jeden Fall dann für günstige Keime sorgt. Das, was wir meinen zu wissen, ist, dass ungesättigte Fettsäuren gesünder sind als gesättigte Fettsäuren. Also Rapsöl und Olivenöl besser als Sonnenblumenöl oder Butter zum Anbraten. Wir meinen auch zu wissen, dass der Mensch nicht jeden Tag Fleisch essen muss, sondern auch mit wenig oder gar keinem Fleisch gut auskommen kann. Das heißt, wir versuchen rein praktisch auch den Menschen diese berühmte Mittelmeerdiät nahezubringen. Viel Obst, viel Gemüse, nicht zu viel raffinierten Zucker und nicht jeden Tag Fleisch. Das ist im Grunde so simpel zur Ernährung. Mehr wissen wir noch nicht. Andere Maßnahmen. Ich persönlich finde immer, wenn die Familie sich damit gut fühlt und wenn der Co-Therapeut, aus welcher Ecke er kommen möge, nicht darauf besteht, dass man die schulmedizinischen Sachen alle absetzen muss, damit seine Therapie wirken kann, dann spricht wenig dagegen, zum Beispiel zusätzlich homöopathische Medikamente einzusetzen. Wenn wir Schulmediziner doch glauben, dass die im Grunde nicht wirken, dann haben sie ja zum Glück auch keine Nebenwirkungen. Und wenn es der Familie gut tut, dass man da noch ein Feld gefunden hat, dann kann man das von mir aus beschreiten. Was ich auch immer sage, ist, bei vielen Sachen, die man noch zusätzlich machen kann und in irgendwelchen Zeitschriften oder sonst woher aus dem Bekanntenkreis kommen ja immer gute Tipps. Wenn es alles zu viel kostet, dann finde ich, kann man das Geld auch besser anlegen für seine Kinder, weil die brauchen ja auch noch viel Geld für ihre Ausbildung. Aber ansonsten sollte man probieren, was einem selber plausibel erscheint vielleicht oder wo einem das Herz das vorschlägt, dass man das jetzt unbedingt machen soll.
Okay, ich glaube, so antworte ich im Prinzip auch. Sage auch immer, also wenn jetzt homöopathische Medikamente gut tun, dann habe ich da gar nichts dagegen. Ich habe immer dann was dagegen, wenn der nicht schulmedizinische Therapeut in meine Therapie eingreift, da werde ich dann ein bisschen strenger.
Ja, und andererseits, die Familien merken das aber auch. Also bei Rheuma haben wir eigentlich nicht die Schwierigkeit, dass wir die Patienten verlieren an die Homöopathie, weil die Homöopathie für diese chronisch entzündlichen Erkrankungen doch nicht die Mittel hat, die wir inzwischen haben. Da können wir wirklich besser helfen.
Okay, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Es gibt ein Standardelement bei uns im Podcast und der heißt Do's and Don'ts. Sie dürfen Dinge positiv empfehlen beziehungsweise negativ. Sie dürfen davon abraten. Reihenfolge ist egal. Sie dürfen loslegen.
Also Fieber und Arthritis im Zweifelsfall in die Klinik schicken. Enorm starke Schmerzen, relativ geringer objektiver Befund. Im Zweifel in die Klinik schicken. Könnte eine Leukämie hinterstecken oder doch irgendeine Verletzung, die man nicht beobachtet hat, wenn es ein kleines Kind war. Wenn eine Gonarthritis neu auftritt und vielleicht auch nach kurzer Zeit wieder verschwindet, würde ich mir eine Borrelien-Serologie wünschen. Keine Rheumafaktoren unter 9 Jahre, haben wir gesagt. Und wenn eine Arthritis wirklich schon einige Wochen besteht und mindestens wenn sie schon 6 Wochen besteht, dann bitte auch eine Überweisung zum Augenarzt. Und im Zweifel würde ich sagen, gerne den Kinderrheumatologen kontaktieren. Wir haben ja alle E-Mail-Adressen. Und einfach mal nachfragen, was soll ich jetzt mit diesem Patienten machen? Und dann kann man sich ja im Zweifel auch darüber unterhalten, soll die Diagnostik noch in der Praxis stattfinden oder schon in der Praxis stattfinden? Und dann kann man das auch nochmal zuschicken. Oder sagt der Kollege, na, ich habe ja in 4 Wochen Termin frei, dann können wir das eigentlich auch selber hier machen. Was ich selber auch noch wirklich gut finde, ist für die kleinen Kinder, ich bin großer Freund von Lidocain-Pflastern, egal ob sie Emla oder Tapfi heißen, gerade bei den Kindern, die später dann zu uns chronisch in die Klinik kommen müssen, immer wieder kommen müssen, alle 3 Monate Blutentnahmen haben, die kriegen immer ein Pflaster von uns, bevor wir die pieken, weil wir einfach nicht wollen, dass sie das so furchtbar finden, uns besuchen zu müssen.
Okay. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich aus meiner Sicht sehr informative Gespräch. Und wie immer verlinken wir die ganz wesentlichen Literaturstellen und Leitlinien in unsere Shownotes. Und es gibt noch eine ganz aktuelle Arbeit, die Herr Dressler uns unbedingt auch noch empfehlen möchte.
Ja, es gibt aus dem Sommer 25 aus dem New England Journal eine Übersichtsarbeit von Sandborg et al., drei amerikanische Autoren, und das war also Volumen 393 vom New England Journal vom 10. Juli. Und das sind 12 Seiten, da würde ich sagen, die lohnen sich zu lesen, wenn man sich für das Thema kindliches Rheuma interessiert. Und noch ein zweiter kleiner Hinweis, die Leitlinie zur juvenilen idiopathischen Arthritis der Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie wird aktuell gerade überarbeitet. Da wird im Dezember die Konsensuskonferenz zu stattfinden und 26 müsste sie eigentlich auf der AWMF-Seite dann auch zu finden sein.
Okay, das können wir beides, sowohl diese Arbeit als auch die dann neue Leitlinie, verlinken wir dann in den Shownotes. Nochmal vielen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Kommentare, über Likes auf den üblichen Medien. Wir freuen uns aber auch über Themenvorschläge, Vorschläge zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und wie immer bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.